Gartenradio. Mitten im Grünen.
Wer hat das nicht schon mal gemacht? Durch die Hecke gelinst oder über die Mauer geguckt und sich gefragt, wie sieht das wohl hinter dem Haus im Garten aus? Das kann man alles auch viel einfacher haben, wenn man quasi eingeladen ist, wenn die Gartentürchen für alle, die wollen, offen stehen. Und zwar ganz viele Gartentürchen gleichzeitig. So ist das nämlich am Tag der offenen Gartenpforte. Diesen Tag gibt es ja mittlerweile fast überall im Land. Aber eine der ersten Regionen, wo zu Garteninteressierten gesagt wurde, komm doch mal rein, ist Schleswig-Holstein. Genau vor 25 Jahren gab es dort den ersten Tag der offenen Gartenpforte und seitdem findet der immer am dritten Wochenende im Juni statt. Und da kann man sich dann Waldgärten angucken, Kleingärten, Vorgärten, Naturgärten, Wassergärten und so weiter. Rund 70.000 Menschen sind im Schnitt an so einem Wochenende in über 200 Gärten unterwegs. Organisiert wird das Ganze ehrenamtlich von 4 Frauen. Und eine von ihnen ist auch seit 25 Jahren mit dabei, die Gärtnerin Svenja Schwedke. Und die hatte mich angeschrieben, komm doch mal vorbei, gucken und schnacken. Ja, das habe ich dann gemacht. Los geht unser Gartenhopping in einer Gärtnerei. Sie liegt zwischen Plön und Neumünster am Bornhöveder See.
Jetzt sind wir im neuen Gewächshaus hier bei uns in der Staudengärtnerei in Bornhöved. Das ist 20 Jahre alt und das haben wir als Café und Kassenraum und Büro gehabt. Und einmal stand ich irgendwie hinter der Kasse und da kam ein Kunde rein und sagte, ach guck mal, die Kleine, die sich immer so gut mit Pflanzen auskannte, jetzt muss sie Torte verkaufen.
Die Kleine Tortenverkäuferin, die sich so gut mit Pflanzen auskennt, ist Svenja Schwedke. Und das Gewächshaus gehört zu der Gärtnerei Bornhöved, die sie zusammen mit ihrem Mann Rainer betreibt, beziehungsweise betrieben hat. Denn vor 8 Jahren haben die Schwedkes umgestellt, vom Publikumsverkehr auf Online-Versand, aus den üblichen Gründen. Personalmangel und auch das Alter macht sich bemerkbar. Aber trotzdem gibt es auf dem rund 1,5 Hektar großen Gelände noch viel zu sehen. Denn es ging den Schwedkes immer um mehr als nur darum, Pflanzen zu verkaufen.
Ihr hattet ja auch richtig Schaugärten angelegt, ne?
Was gab's denn? Da gehen wir jetzt hin. 4 kleine Gärten zu unterschiedlichen Themen, also ein Schnittblumengarten, einen dunklen und geheimnisvollen Garten mit dunkellaubigen Pflanzen. Das ist der grüne Garten mit gelb, grün, grau, grün, blau, grün, panaschiert und so. Und das ist der heiße Garten, gelb, orange, rot, knirschende Kieswege und naja, auch goldlaubiges.
Es ist ein verwunschenes Fleckchen. Dicht bewachsene Teiche, Wiesen, Hecken, Gemüsebeete. Und heute darf die Natur kräftig bei der Gestaltung mitmischen. Da, wo früher Rasen wuchs, breiten sich heute Euphorbien, Königskerzen, Lichtnelken und Küchenschellen nach Herzenslust aus. Und als wir um eine Hecke biegen, gucken wir auf eine Art Dornröschenvision. Ein riesiger Pavillon, von allen Seiten über und über mit einer Ramblerrose überwuchert.
Das ist ein Monster, die machen im Jahr 3, 4, locker 5 Meter lange Triebe.
Sagt Rainer Schwedke.
Sie ist wirklich ein Monster, weil sie dann auch die Triebe so in die Mitte macht. Und dann fährt der arme Rainer auf dem Rasentrecker da unter längs und dann reißt sie ihm die Mütze vom Kopf und zerschrammt dem armen Mann das Gesicht und die Arme.
Vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Schwedkes ihre eigene Gartenpforte nicht mehr für Besucher öffnen. Aber beim Organisieren ist Svenja Schwedke immer noch mit dabei. Und angefangen hat das Ganze in ihrer Gärtnerei.
Das war ja so, also die Liliana Ehlert, die kam mit einer Freundin irgendwann bei mir an in der Gärtnerei, ne, und sagte, wir waren in Holland und es war so toll, Gärten zu gucken und wollen wir das hier nicht auch machen? Naja, und dann haben wir es gemacht. Und im ersten Jahr waren das 17 Gärten, glaube ich. Und es war so ein DIN A4-Zettel, da standen die alle drin mit Öffnungszeiten und Beschreibung. Und es war total toll. Das ist ja auch so nett, weil wenn du Besuch kriegst in deinem Garten, sind die meisten Leute ja sehr höflich und ganz viele eben auch sehr begeistert. Und die sagen dir dann, wie toll das ist. Und dann hast du das ganze Wochenende Besuch und alle Leute sagen, wie wunderbar das ist. Du bist einen halben Meter größer hinterher.
Dann wollen wir mal den Gartenbesitzern und Besitzerinnen zugucken, wie sie einen halben Meter größer werden. Auch wenn es gerade angefangen hat, junge Hunde zu regnen. Ab ins Auto und los geht's. Wo fahren wir jetzt hin?
Jetzt fahren wir nach Tarbeek, das ist nur ein Dorf weiter. Da besuchen wir Frau Tensfeld, die lebt auf einer Bauernstelle, wo schon ihre Schwiegereltern gelebt haben. Und die hat den Garten ihrer Schwiegermutter übernommen und umgestaltet. Die ist voller Schwung und sie hat die Stauden lieb.
Wir sind noch nicht ganz in dem Garten drin. Da kommt uns die Staudenliebhaberin Margret Tensfeld schon unter ihrem blauen Schirm entgegen.
Die ersten waren um 9:30 schon da. Ich weiß nicht, 15 Leute waren schon hier. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ich habe dringend ein Bedürfnis, einen Kaffee zu trinken und eine Zigarette zu rauchen.
Dann gehen Sie doch erstmal.
Macht sie auch. Und wir lernen gleich Nils und Petra kennen. Beide strahlen unter einem gelben und unter einem rosa Schirm über das ganze Gesicht und sind begeistert von dem Garten mit den unterschiedlichsten Gartenräumen, mit Rosenbögen, Staudenrabatten und Gehölzen.
Also schön ist zum Beispiel da drüben diese riesengroße Hortensie, die Limelight, weil wir nicht gewusst haben, dass sie überhaupt so groß werden kann.
Ja, nämlich auch Hortensien gerne, aber so groß habe ich die noch nie gesehen. Das sind ja Strauchhortensien. Und das war eine echte Überraschung. Und davon hat sie gleich mehrere hier im Garten. Sehen Sie die großen Runden da hinten? Das sind auch alles Strauchhortensien in der Größe. Und die größte Überraschung war, dass Karl Ploberger hier war. Kennen Sie den? Vor zwei Jahren? Mit einer Reisegruppe. Und ihr dann noch Tipps gegeben hat, wie sie die richtig schneiden musste, damit die nicht auseinanderbrechen.
Karl Ploberger, der prominenteste österreichische Gartenjournalist, der Bücher über Biogärten schreibt und Gartensendungen im Fernsehen moderiert, unter anderem die Samstagabendshow Österreich blüht auf, war in der holsteinischen Schweiz, um sich den Garten von Margret Tensfeld anzugucken. Eine Steilvorlage fürs Schnacken. Und die wird gleich verwandelt, als Margret Tensfeld wiederkommt.
Ich habe gehört, Sie hatten vor zwei Jahren tollen Besuch, haben die mir erzählt. Karl Ploberger war hier?
Ja, das war auch der Hammer, ja.
Denn wie kam das denn, dass der hier hingekommen ist?
Also ich weiß nicht, ob es durch diese offene Gartengeschichte gekommen ist. Da ist man ja in so einem Register oder wie auch immer. Ja, und dann hat er wo geguckt und hat mich entdeckt. Und dann lese ich in meinen E-Mails eine Anfrage zur Gartenbesichtigung mit dem Gartenjournalisten Ploberger und so. Ich kannte den nicht. Sitze ich am PC und mein Mann liegt auf dem Sofa und ich sage, oh, guck mal, und so, ja, können wir ja überlegen. In dem Moment ruft meine Freundin an und dann sage ich, oh, hör mal, Dritschi, sowieso soll ich das machen? Ja, das musst du machen. So, und dann hat sie mich richtig heiß geredet und dann schreibe ich, ja, Sie sind herzlich willkommen. So, zwei Tage später stelle ich fest, was das eigentlich für ein Mensch ist und dass der ja schon Gartenbücher geschrieben hat und was weiß ich alles. Und dann war ich doch so ein bisschen, habe ich erst mal hingeschrieben, ich weiß nicht, ob mein Garten seinen Ansprüchen genügt.
Da braucht sich Margret Tensfeld keine Sorgen zu machen. Der Garten ist eine Pracht. Besonders zauberhaft ist ein ca. 70 cm breites Band aus Porzellanblumen, das am Rand einer geschwungenen Staudenrabatte meterweit wie eine rosa Welle durch den Garten wogt.
Tatsächlich ist das ein Erbe von meiner Schwiegermutter. Die hatte vorne so eine kleine Kante. Damals, ach, wie man denn so ist, wenn man jung ist, fand ich es eigentlich doof. Was Oma hat, ist denn auch nicht immer so gut. Aber dann haben wir hier das neu angelegt und auch mit der Kante, ja. Und das sah dann schön aus und dann ist es immer mehr geworden.
Was bedeutet Ihnen Ihr Garten?
Ganz viel. Familie 1, 2 Garten. Also da kann man so wunderbar abschalten, gar nichts denken. Es erfüllt mich. Das Schöne ist, dass mein Mann, der früher da vorne stand und mich gerufen hat, Morgen komm, wenn ich irgendwas helfen sollte im Stall oder so, dass der auch so, ja, eine Liebe dafür bekommen hat. Und das finde ich auch richtig toll.
Ist auch toll, dass so ein Ehemann lernen kann, die Liebe zum Garten zu teilen, wenn man nur mal 40 Jahre wartet. Warten kann ein Mann im orangen Regencape allerdings nicht mehr. Er schleicht um uns rum. Man sieht, ihm brennt eine Frage unter den Nägeln.
Ich will einmal noch was fragen, wie diese eine Kletterrose heißt.
Perennial Blue.
Perennial Blue?
Ja.
Und wie alt ist sie jetzt bei Ihnen?
4-5 Jahre. Da schnibbel ich immer so ein bisschen an rum und dann kommen da auch noch neue Blüten. Nicht.
Pflegeleicht oder wie würden Sie beschreiben?
Ja, also das ist bei mir im Garten sowieso. Entweder es wird was oder es wird nichts. Ne? Also da mache ich nicht viel Tamtam. Ne? Im Frühjahr wird einmal ordentlich Dünger gestreut rundherum, den wir auch auf der Koppel gestreut hätten. Ne? Zack, zack. Und entweder es wird oder es wird nichts.
Und jetzt kommt der Ansturm.
Mein Gott, nochmal, ich fasse es.
Tatsächlich blauer Schirme, rote Schirme.
Wir überlassen Margret Tensfeld ihren Gästen, die wie der Regen in den Garten strömen. Und bevor wir losfahren, möchte ich von Svenja Schwedke noch wissen, wie damals vor 25 Jahren aus der Idee für so einen Tag der offenen Gartenpforte Praxis wurde.
Wie habt ihr denn dann ganz konkret angefangen? Seid ihr klingeln gegangen? Habt ihr die Leute angerufen?
Ja, doch, wir haben sie eigentlich angerufen. Also wir haben Leute gefragt, die wir kennen. Und Liliana kennt halt in Ostholstein Leute und ich hatte ja Kunden. Und ich weiß ja, was die so in ihren Garten getragen haben. Und wir haben auch einfach immer viel geschnackt mit unseren Kunden. Und die haben dann erzählt, was sie so machen. Und dann haben wir die gefragt.
Und habt ihr einfach nur gesagt, so, ihr macht mit, dann machen wir mal einen Flyer? Oder wie sah das ganz konkret aus damals?
Ja, das war total naiv. Wir machen mal einen Flyer. Genau. Wir haben uns eigentlich keine Gedanken darüber gemacht, ob es irgendwas mit Versicherungen oder sowas nötig ist oder ob man einen Verein gründen soll oder so. Wir haben gesagt, wir machen einfach mal und es klappte lange Zeit sehr gut. Und wir sind auch kein Verein, weil das uns immer zu kompliziert war. Wir machen einfach und die Menschen sind selbst verantwortlich für das, was in ihrem Garten passiert. Also die eigene Haftpflicht zahlt, wenn einer in den Teich fällt. Geregelt und zum Beispiel auch nicht so, dass wir die Gärten alle angucken. Das ist immer so ein Thema, ne? Wer darf da mitmachen und wer nicht. Aber ich finde, was habe ich für ein Recht zu sagen, dein Garten ist nicht schön genug, das ist ja totaler Quatsch. Und wir haben einmal was erlebt, da haben wir Gärten angeguckt zusammen und da war ein Garten, der war so sehr Fuchschen, Rittersporn und Rasen. Und da dachte ich so, naja. Und dann haben wir nachher mit der Gartenbesitzerin zusammengesessen und geschnackt und die war so klasse und die hat uns ihren Garten erklärt und die hatte so viel Liebe. Und hinterher bin ich dann nochmal durchgegangen und habe gedacht, boah, ist der Garten schön. So ist es ja, ne?
Und wo fahren wir jetzt hin?
Wir fahren jetzt nach Preetz. Und da hat ein Landschaftsbauer mitgewirkt, den ich sehr schätze. Und der wird auch da sein.
Wieder ist schon die Fahrt durch die Hügellandschaften und Alleen und immer wieder vorbei an Seen wunderschön. Und dann halten wir in einem Neubaugebiet. Nummer 88 hat der Garten in dem Heft zum Tag der offenen Gartenpforte. Es ist der Garten von Irene und Rainer Nagel. Eingerahmt von hohen Bäumen einer Parkanlage liegt unser großer Garten. So haben sie ihren Garten selbst in dem Heft beschrieben. Und weiter ist zu lesen, Moorbeetflächen mit Karnivoren und ein beeindruckender Wassergarten.
So, da haben wir jetzt hier ein einstöckiges Haus, Naturfarben verklinkert, eine Buchenhecke, hüfthoch davor. Und da ist so eine kleine Pforte, da sieht man schon, dass Menschen wieder in diesem Garten rumlaufen. Ein Garten, der noch relativ neu aussieht. Ein Mähroboter zieht seine Kreise. Rasenflächen, gepflasterte Wege geschwungen. Hier ist ein kleiner Bachlauf, der mündet in einen Teich. Dahinter noch ein Teich, viel Wasser.
Und wieder klappt es auch auf Anhieb mit Gucken und Schnacken. Die Hausherrin Irene Nagel verrät uns gern, dass sie und ihr Mann Rainer sich eigentlich aus ganz praktischen Gründen für einen Wassergarten entschieden haben.
Also das ist bei uns beruflich bedingt. Wir arbeiten beide mit Zierfischen und eben halt auch mit Teichfischen. Und unsere Teiche sind ursprünglich tatsächlich von meinem Mann angelegt worden. Dilettantische, aber ähnlich in der Form, wie sie jetzt sind, mit einem großen gefilterten Bereich für Koi-Karpfen und ein kleinerer Bereich für Schildkröten und für wilde Naturfische.
Und da schwimmen die Kois? Haben die Namen?
Nee, haben die nicht. Also es hat ja jeder Name aufgrund seiner Farbe. Das ist ja bei den Japanern so, also der ganz große, der da schwimmt, das ist ein Shagoi. Und mein Mann schafft es auch immer im Netz mal, welche aus Japan zu ersteigern, um da mal ein bisschen was Besonderes reinzukriegen. Weil man will ja doch ein bisschen Farbvielfalt haben.
Die rund 20 Kois in Rot, in Orange, in Gelb, sogar in Golden sorgen für Exotik im Wasser. Und auch am Rand des Teiches geht's exotisch zu. Denn hier stehen die Karnivoren, die im Flyer angekündigt sind, also die fleischfressenden Pflanzen. Das Steckenpferd von Rainer Nagel.
Diese fleischfressenden Pflanzen, wo wir jetzt hier vorstehen, das ist ja ein Moorbeet. Das heißt, es ist abgetrennt vom Teich und da ist Hochmoortorf drin. Und diese Pflanzen mögen ja keine Nährstoffe, sondern nur Reintorf. Und diese Pflanzen sind alle winterhart, kommen alle aus Nordamerika. Und dann gibt es diese Schlauchpflanzen, diese Sarazen, werden fast einen Meter hoch, diese Kelche. Und es ist praktisch so, dass diese Pflanze einen Duft abgibt. Und in diesem Kelch sind so Härchen drin, wo dann diese Fliege sich oben an diesen Kelch setzt und dann da reinfällt und nicht wieder rauskommt. Und dann sind da Verdauungssäfte drin, wovon sich dann die Pflanze ernährt.
Gucken wir mal, ist eine drin? Oh, da sind 3, 4 drin.
Ja,
das mein Gott.
Sie sind fleißig.
Merken Sie da was an der Terrasse, dass Sie weniger Insekten haben?
Nein, es sind meistens alles nur Fliegen. Und das ist zum Beispiel ein Sonnentau. Das ist ein anderes Prinzip einer Karnivore. Da geht die Fliege ran und bleibt da dran kleben.
Ganz ordentlich viele dran.
Genau, ist auch winterhart. Und dann ist natürlich der Klassiker Venusfliegenfallen.
Oh ja.
Das ist diese klassische Venusfliegenfalle, bleibt ganzjährig bei mir im Moorbeet und vermehrt sich dann auch.
Die sieht halt aus wie so eine aufgeklappte Muschel. Da ist ein Blatt zugeklappt und da kann man jetzt auch Mittagszeit, da ist jetzt jemand am Verdauen.
Genau, also dieser Mechanismus von dieser Venusfliegenfalle, das kann sie irgendwie 10, 12 Mal kann sie zugehen. Dann ist diese Falle praktisch verbraucht, aber sie schiebt dann schon wieder neue Triebe mit neuen Fangblättern.
Ist das das erste Mal, dass Sie beim Tag der offenen Gärten mitmachen?
Nein, letztes Jahr haben wir auch mitgemacht.
Und was fragen die Leute dann so?
Wie groß ist der Teich? Kann man da drinnen schwimmen? Wie tief ist der? Was machen Sie mit den Schildkröten im Winter?
Was machen Sie denn mit den Schildkröten im Winter?
Ich lasse sie im Teich. Es sind Nordamerikaner und sie bleiben im Teich, sie gehen unten in den Schlamm. Und eine Schildkröte, die unten im Schlamm überwintert, wenn Sie sich das überlegen, sie macht ja 3 Herzschläge pro Minute. Und diesen Sauerstoff, den sie dafür braucht, nimmt sie über die Haut auf. Und dann geht sie Ende November, geht sie unter Wasser, macht dann eine Winterstarre, einen Winterschlaf. Und irgendwann im April, als Lungenatmer, kommt sie wieder hoch und sonnt sich. Ich finde es nur so enorm, dass diese Schildkröte als Lungenatmer 4, 5 Monate unter Wasser bleiben kann. Es ist unglaublich. Also, wie verrückt ist die Natur?
Und ich finde enorm, wie Rainer Nagel sich in seinem Garten für die erstaunlichen Spielarten der Natur regelrecht begeistert. Und erkennbar viel Freude ist auch dem Gartenplaner Dirk Christian Schröder ins Gesicht geschrieben, ein Hühne in grüner Regenjacke mit weißem Bart. Er ist der Gartenplaner, der aus den Teichen, die Rainer Nagel laut seiner Frau dilettantisch geplant hat, in eine naturhaft anmutende Wasserlandschaft verwandelt hat. Und zwar so gut, dass der Garten es sogar in den jährlich erscheinenden Band die 50 schönsten Gärten Deutschlands geschafft hat. Es hat auch alles gepasst beim Bau, meint er.
Also die Feldsetzungen hier waren besonders schön und aufwendig. Also Steine haben immer ein Gesicht. Einen Stein kann man so setzen, dass er völlig unscheinbar ist und nicht wirkt. Oder man dreht ihn ein paar Mal und hat dann mit einmal das Gesicht dieses Steines, die Seele des Steines erwischt. Und hier haben meine Mitarbeiter dann ja, die Seele der Steine mit einmal gefunden. Bei jedem Garten braucht es wieder einen gewissen Anlauf. Und hier waren sie dann irgendwann in diesem Modus drin, sowohl in den Wegflächen als auch da hinten in dem Bachlauf mit dem wasserfallartigen Gebilde und auch einzelne Steine, die in den Teich hineingesetzt worden sind. Auch die Steine verlängern sich ja auch hinten durch die Beetanlage und werden dann zur Treppe. Das ist alles wunderbar gesetzt. Also das hat Spaß gemacht und nicht nur mir, auch den Mitarbeitenden. Und das war so ein Highlight hier eigentlich im Garten.
Kann man sowas lernen?
Ja, den Azubis und den Mitarbeitern kann man das beibringen. Die müssen anfangen, den Kopf auszuschalten und nach Gefühl die Sachen zu setzen. Sie müssen dann halt wirklich den Stein auch drehen. Und ja, das geht. Also man muss eine natürliche Begabung dafür haben, aber so den letzten Rest kann man dann im Endeffekt lernen. Und bei diesem Stein da vorne ist auch die Besonderheit, da ist ja Moos obendrauf. Den hatte ich seit Jahren auf dem Platz liegen, weil ich den so mag mit seinem Moos obendrauf. Und da musste hierher transportiert werden, solitär. Ohne dass die Moosfläche oben beschädigt wird. Und so musste er dann hier unten auch eingebaut werden. Also den habe ich dann sogar mitgesetzt, damit er die richtige Ausrichtung hat.
Da musste der Chef dann selbst mit Hand anlegen, denn die Moosflächen auf dem Stein, ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt, haben 15 Jahre lang gebraucht, um sich so weit auszubreiten. Man kann kaum abschätzen, wie viele Solitärsteine den Weg aus schleswig-holsteinischen Kiesgruben in den Garten der Nagels geschafft haben. Aber die Stauden, die in den Garten gepflanzt wurden, hat der Christian Schröder mal gezählt. Stolze 4.500.
Das ist für Sie auch wahrscheinlich schön, so aus dem Vollen schöpfen.
Ja, das macht Spaß, natürlich. Also wenn man sich mal so ausleben kann, ist das schon was Schönes. Ne?
Und wie ist das für Sie dann, so dabei zu sein beim Tag der offenen Gärten?
Ja, das ist schon schön, wenn man so eine Resonanz bekommt, dass das ein sehr schöner Garten ist. Oder wie die beiden dort eben, sagen die beiden Besucher, die waren auch in England unterwegs, machen das seit 30 Jahren, dass sie die ganzen Gärten besuchen und auch nach Holland reisen, sich Gärten dort angucken. Und sie meinten, das wäre hier wahrscheinlich der schönste Garten, den Sie über die Jahrzehnte gesehen haben. Und das ist natürlich schön, das ist schönes Feedback.
Auch erfahrene Profis können anscheinend beim Tag der offenen Gartenpforte gut und gerne noch einen halben Meter wachsen. Zu Recht. Und damit überlassen wir den Gartenplaner und die Nagels wieder den Besuchern und gehen die Treppe neben dem Bachlauf wieder hinauf. Nicht ohne, dass Svenja Schwedke noch eine winzige, seltene einheimische Sumpfpflanze entdeckt.
Sumpfblutauge. Das hat ja diese Sternchenblüten in diesem ganz, ganz dunklen Rot. Ich finde, die sind zauberhaft. So, so schön.
Noch einmal steigen wir ins Auto und blättern im Flyer hin und her. Welchen Garten gucken wir uns noch an? Den Garten mit den Taglilien? Die blühen erst im Juli. Der Garten mit den Sempervivien oder vielleicht der Garten, der im Flyer selbstgebackenen Kuchen in Aussicht stellt? Aber eigentlich ist es ganz egal, wohin man fährt, denn überall gibt es viel zu entdecken und zu erfahren. Und so entscheiden wir uns ganz praktisch für einen Garten, der nicht so weit weg ist.
Jetzt sind wir unterwegs zu Heidemanns nach Plön. Und die haben einen
nächsten Stoppschild rechts abbiegen.
Naturgarten. Ich kenne die Frau und den Garten nicht und ich bin total gespannt.
Ich auch, denn im Flyer ist von üppiger Fassadenbegrünung und von reduzierten Pflegemaßnahmen zu lesen. Als wir ankommen, ist Katrin Heidemann gerade dabei, ein paar Pflanzen zu verkaufen.
Eins, zwei, drei. Das sind dann 3 Euro, dann haben Sie das.
Auch das gibt es beim Tag der offenen Gartenpforte. Deshalb streifen wir erstmal selber durch das 5000 Quadratmeter große Hanggrundstück, das bis auf ein paar Wege fast komplett bewachsen ist. Sogar das Haus verschwindet fast hinter den unterschiedlichsten Pflanzen.
Also einmal Efeu an der schattigen Nordseite, den wir aber jetzt schon ein bisschen eingedämmt haben. Er zog sich ursprünglich mal ums ganze Haus bis hier. Also hier ist ein, sieht man ja den uralten Stamm, da hinten ist einer. Und wir achten jetzt sehr darauf, dass das nicht unters Dach geht. Uns ist doch schon einiges kaputt gegangen. Das muss man sehen, Efeu, wenn er irgendwo in eine Spalte geht, dann sprengt er. Das Haus selber ist okay, weil wir keine Ritzen drin haben, die Fassade ist dicht. Wir haben dann noch Kletterhortensie. Wir haben Kletterrosen am Haus und wir haben die Klettertrompete, die sich hochwindet da. Das ist schon ein Schutz, ne? Das ist ein Puffer auch gegen Kälte. Das Haus ist alt, das ist im Grunde genommen nicht richtig isoliert, wie man das heute ja normalerweise macht. Aber wir merken, es ist ein großer Schutz. Und es gehen natürlich Insekten rein. Nachher im Spätherbst blüht der Efeu, da summt dann voller Bienen.
Und warum machen Sie mit beim Tag der offenen Gartenpforte?
Weil es einfach schön ist, dass man Menschen zeigen kann, wie ein Garten auch anders funktionieren kann. Dass es nicht starr als Ziergarten gehalten werden muss, dass auch ein großer Garten, so wie wir ihn haben, mit 2 Menschen bewältigt wird, wenn man nicht rumpinselt und dass es trotzdem schön blüht. Pinseln heißt jetzt, wenn ich jede Ecke anfange, hier ist ein Stückchen Unkraut, da ist was, was nicht hinpasst und meine Sache dem Garten aufzwinge. Man muss auch sehen, vieles, was hier ist, das hat sich selber versamt. Im Grunde genommen ist es so, dass man erstmal guckt, bevor man anfängt mit Diäten und Umgraben, was ist da eigentlich?
Ist das für Sie aufwendig, wenn Sie da mitmachen bei der Gartenpforte?
Es geht, also natürlich macht man noch ein bisschen mehr, aber ja nicht übertrieben. Also wir haben ja auch Sachen früher noch extremer gemacht, dass man denkt, hier müssen noch Getränke hin, da muss noch Kuchen, das lasse ich jetzt alles. Das finde ich ist ja auch nicht der Sinn. Wir sind zu zweit und wem das nicht gefällt, das hatten wir früher am Anfang, als wir mitmachten, die stellten sich natürlich jetzt was Parkähnliches vor bei der Größe auch. Und die sind dann reingegangen, auf dem Absatz umgedreht raus. Dann merkt man schon, das ist nicht deren Gartenstil. In Ordnung. Nicht? Also wir wollen es ja auch so lassen, wie wir es auch haben. Wir wohnen ja hier auch.
Und verändert sich das langsam, dass die Leute sich mehr für so einen Naturgarten interessieren?
Ja, das merkt man deutlich. Also im Laufe der Zeit, dass Leute gezielt kommen und dass die Volkshochschule Bosa mich angesprochen hat, ob da jetzt speziell Führungen dafür sein können und so. Und da kommen dann ganz interessierte Menschen speziell dafür. Wie kann man einen Garten naturnah gestalten? Wie schaffe ich das? Ich sag mal, er sieht ja nicht völlig verwahrlost aus. Aber wie schaffe ich das, einen Garten so zu machen, dass eine Kombination aus natürlichem und, sag ich mal, halb verwildertem ist und trotzdem derjenige, der es macht, nicht am Stock geht. Also ich habe auch zu meinem Mann gesagt, wenn wir das nicht mehr können, dann, nicht, dass wir es lassen, aber dann erlauben wir Pflanzen, die stark okkupierend sind. Das gibt ja also Goldrute, bestimmte Storchschnabelarten, das weiß man ganz genau, oder der kriechende Beinwell, die lassen wir dann. Dann breiten die sich aus, dann ist halt so, die Pflanzenvielfalt geht zurück. Der Artenreichtum geht zurück dann, das weiß man. Aber es heißt ja nicht, dass dann plötzlich ein Grundstück nur noch mit Giersch bewachsen ist.
Wieder was gelernt, nämlich wie man entspannt auch mit großen Gärten umgehen kann. Und als Svenja Schwedke mich wieder zum Bahnhof bringt, erzählt sie, ganz Organisatorin, dass sie auch was gelernt hat beim Gespräch mit einer Gartenbesucherin.
Da war auch eine, mit der schnackte ich da eben im Garten, die sagte, das ist ihr Tag und sie will das unbedingt und sie würde ihren eigenen Garten auch öffnen, aber dann kann sie ja nicht mehr losfahren und Gärten angucken. Das fand ich auch nett. Und die erzählte, dass sie Pflegekinder hat, ziemlich viele, so 8, glaube ich, und dass ihr Garten ein Kindergarten ist, also mit viel Spielgerüsten, Kletterdinger und Schaukeln und Fußball und Spielzeug, was rumliegt und so. Und das fände ich auch schön, mal so einen Garten dabei zu haben, weil ja nicht alle Leute älter sind und keine Kinder haben, sondern wie habe ich einen schönen Garten und habe ihn trotzdem so, dass die Kinder da drin rumtoben können, ist ja auch ein Thema.
Seid ihr mit den anderen Organisatoren und Organisatorinnen so von den Tag der offenen Gärten in den anderen Bundesländern vernetzt?
Nee, sind wir nicht. Was ich echt schade finde, also ich habe so eine Vision von einem Wintertreffen irgendwo mitten im Land, wo man sich mit all denen, die eine offene Gartenpforte oder sowas organisieren, mal trifft und austauscht. Also wir haben schon Kontakt zu Mecklenburg-Vorpommern und zu Berlin-Brandenburg, aber es gibt ja noch viel mehr. Und es gibt eben auch, und das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, so viel kleinräumige Aktionen. Bei uns ist das ja ganz einfach. Schleswig-Holstein ist ja, da ist ja links und rechts Wasser und oben ist Dänemark. Und das ist so ein Ganzes. Und woanders ist das eben so. In Niedersachsen gibt es hier eine offene Gartenpforte und da eine offene Gartenpforte. Und deswegen gibt es sehr, sehr viele. Aber das wäre doch total toll, wenn man mal so seine Erfahrungen zusammenbringen könnte. Weil es gibt ja immer wieder diese Diskussion, sollen wir nun Gartenführer drucken oder nicht? Nimmt man Eintritt? Hat man Kriterien? Oder macht man es einfach so? Jeder macht seinen Garten auf, wie er will. Und da würde ich furchtbar gerne mal mit anderen drüber reden, wie die das machen.
Was bewirkt so ein Tag des Gartens über diesen, ich habe jetzt heute mal einen schönen Tag hinaus?
Also, dass Gartengucken normaler wird oder gesellschaftsfähig. Also, dass mehr über Garten und Gärtnern und ich zeig dir, wie ich es mache und guck du mal, was man sonst so machen kann, geredet wird, finde ich gut.
Und was hat das Ganze so für dich verändert, dass du dich jetzt da 25 Jahre mit beschäftigst?
Also bei mir stößt irgendwie jeder Gartenbesuch so ein bisschen in so einen Glückspiekser, weil ich das so toll finde, was Leute machen mit ihrem Garten. Und also ich weiß ja, letztes Jahr, da war ich irgendwie völlig beglückt. Da war ich in einem Garten, der hatte so einen Zaun und hatte ein Staudenbeet am Zaun und außerhalb des Zauns ging das Beet weiter. Das fand ich so großartig, weil das so nicht so dieses spießige Zaun zu Ende und dann kommt irgendwas anderes ist, sondern weil das so aufgelockert hat. Und ich finde, überall in jedem Garten kann man irgendwas sehen, wo man sich drüber freuen kann oder was von lernen kann. Also man kommt ja auf Ideen.
Und gab es mal irgendwie eine ganz besondere Reaktion?
Nee, aber ich weiß was von der Mistfreundschaft. Von einer Frau auf sehr sandigem Boden, der sehr bewusst war, dass man den Boden verbessern muss. Und die hatte ziemlich am Anfang der offenen Gärten Besuch von einer Frau, die Pferde hat. Und die sind ins Schnacken gekommen. Und dann hat sich das so ergeben, dass die Pferdefrau einmal im Monat oder so zu dieser Frau mit dem sandigen Boden gekommen ist und ihren Hänger Mist gebracht hat. Und die mit dem sandigen Boden hat einen Kuchen gebacken. Und dann haben die einen netten Nachmittag gehabt. Und sie hat Mist für ihren Sand gekriegt. Das finde ich nett.
Eine Mistfreundschaft durch Gucken und Schnacken, wenn das kein Glückspiekser ist. Also ich kann nur empfehlen, den Tag des offenen Gartens in der eigenen Region zu nutzen, sich Gärten anzugucken, vielleicht selber mal den eigenen Garten zu öffnen, vielleicht sogar selber einen Tag der offenen Gartenpforte mitzuorganisieren und eventuell klappt es ja mal mit einem Wintertreffen für Organisatoren und Organisatorinnen
aus dem ganzen Land, um sich auszutauschen und zu vernetzen, so wie Svenja Schwedke es sich wünscht. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder und Infos auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank für all die tolle Unterstützung, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und wie immer vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauohr-Honigfresser. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht's um Duft, allerdings nicht um Blütendüfte, sondern um den Duft von Blättern. Unter den Kräutern, den Stauden, den Sträuchern und Bäumen gibt es die sogenannten Blattdufter und die haben einiges an Düften drauf, von blumig und fruchtig über würzig bis hin zu harzig und faulig. Welche Blätter duften, wann sie duften und warum, das verrät uns Janik Weber in der Alexianer Klostergärtnerei. Und hier kommt schon mal was zum Schnuppern.
Was intensiv duftet, ist eine Bartblume Caryopteris. Das ist auch ein Zwergstrauch, der so, je nachdem wie gut man den schneidet, zwischen einem Meter und 1,50 Meter etwa groß wird. Und das Laub riecht auch ganz intensiv, fast lavendelartig. Es gibt ja eine Menge Wildrosen, die auch vom Blatt her duften. Es gibt eine Apfelrose. Das Blatt riecht ganz intensiv fruchtig und nach Apfel. Ja, da muss man wirklich nur drüber streichen. Das ist ein Gehölz, was wunderschön rosa blüht. Und das ist wirklich etwas für den Garten, was eben auch ohne Blüte noch einen tollen Duft in den Garten bringt. Gerade in den Morgenstunden, wenn man durch den Garten gehen würde und alles ein bisschen nur leicht drüber streicht oder dran vorbeigeht, dann fragt man sich immer, wo das herkommt.